Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Deutsche Männer und Frauen, das Oberkommando der Wehrmacht hat heute auf Geheiß des Großadmirals Dönitz die bedingungslose Kapitulation aller kämpfenden Truppen erklärt.
Man kann sich kaum vorstellen, was diese Nachricht ausgelöst hat bei den Menschen in Europa, den Menschen in Deutschland damals vor 70 Jahren. Wir denken aus heutiger Sicht an Aufatmen. Der Spuk ist vorbei, endlich vorbei, Befreiung. Aber wir wissen, das, was wir heute als Befreiung bezeichnen, das war für viele, viele Deutsche damals, vielleicht auch für unsere Omas und Opas, unsere Urgroßeltern, eine Niederlage. Da braucht man nicht drum rumzureden. Sie hatten Hitler gewählt und jetzt hatten sie den Krieg verloren. Eine Befreiung war die Kapitulation aber natürlich auch für die vielen, vielen Menschen in Gefangenschaft, in den Lagern, für die Verfolgten und die Geflohenen in ihren Verstecken. Und ja, der Krieg, der war vorbei. Und der war die Hölle für Millionen von Menschen in ganz Europa. Am Ende heißt die 100 heute, am Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation. Wolfgang Schiller ist im Studio 100 Redakteur. Drei Geschichten gibt's heute, Wolfgang. Und man muss sagen, rund um das Datum der Kapitulation sind es nicht unbedingt die typischen Befreiungsgeschichten, die man so kennt oder erwarten würde, ne?
Ja, wir wollten jetzt keine Geschichtsstunde zum Ende des Zweiten Weltkriegs machen. Da hätte man viele, viele Aspekte beleuchten müssen. Die Verfolgung der Juden, die Befreiung der Konzentrationslager vielleicht als allererstes. Die vielen, vielen toten Kriegsgefangenen in Ost und West. Wir haben drei Geschichten gesucht, die vielleicht noch nicht so bekannt waren oder nicht so breit bekannt waren und trotzdem die Grausamkeit und die Dimensionen dieses Krieges beleuchten, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind drei Geschichten, die ich vorher so noch nie kannte und die mich selber sehr froh machen, dass wir sie haben. Die erste Geschichte war die von Allison Jones und den deutschen Kriegsgefangenen in den USA, die ich noch nicht kannte. Ich wusste nicht, dass so viele Deutsche in den USA waren. Und das war so einer der Auslöser, diese Sendung zu machen.
Wir hören also von Deutschen, die Glück gehabt haben, weil sie in Kriegsgefangenschaft in die USA kamen.
Wir hören die Geschichte vom Georgieraufstand auf Texel. Dort ging der Krieg auf dieser niederländischen Nordseeinsel trotz der Kapitulation noch bis zum 20. Mai weiter.
Und dann hören wir noch die Geschichte eines Elfjährigen, der mit seiner Familie aus Mähren vertrieben wurde. Die 100 zum Kriegsende. Am Mikro Paulus Müller. Schönen guten Abend.
Die Radio Wissen.
Wolfgang, am Anfang der Sendung sind wir noch so ein bisschen weiter weg vom Ende des Krieges. Wir hören von Menschen, für die der Krieg zu Ende war. Ja, deutsche Kriegsgefangene der Amerikaner. Und man kann sagen, die haben Glück gehabt, ne?
Ja, insgesamt waren 3 Millionen Deutsche in US-Kriegsgefangenschaft, also etwa genauso viele wie in sowjetischer. Aber zum Vergleich, in US-Lagern sind nur etwa 5.000 bis 10.000 Männer gestorben, immer noch sehr viele. Aber im Vergleich, in den sowjetischen Lagern waren es Hunderttausende, manche sagen sogar über 1 Million. Hm. Und das zeigt schon, Wer in US-Gefangenschaft kam, der hatte tatsächlich deutlich mehr Glück.
Ja, und es gab dann eben noch welche, die noch mehr Glück hatten als die, die in US-Gefangenschaft waren. Denn die meisten US-Kriegsgefangenen oder vielmehr die Deutschen in US-Kriegsgefangenschaft waren in Lagern in Europa untergebracht. Dann gab es aber gut 370.000, die wurden in die USA verschifft, kamen sozusagen vom kriegszerstörten Europa in verblüffend freundliches, feines Land. Und du hast jemanden getroffen, der genau das erlebt hat, ne?
Das war ein großer Zufall. Hans-Gerd Füngeling, ein Kölner Kameramann, der ist heute 93, der ist mit Anfang 20, 1943, als Mitglied des Afrika-Korps in amerikanische Gefangenschaft geraten, dann in die USA verschifft worden. Ich habe ihn damals eigentlich interviewt, vor 3 Monaten, weil er in Köln nach dem Krieg Aufnahmen gemacht hat von der zerstörten Stadt. Und da hat er mir erzählt am Rande, dass er in Kansas in einem Gefangenenlager Filmvorführer war. Und er hat mir auch Fotos von damals gezeigt.
Und das ist das Kino.
Und da waren Sie Vorführer?
Da war ich Vorführer, ja. Mhm. Und machte täglich 5 Vorstellungen. Ja. Also, davon sind 3 für Gefangene gewesen. Und die Abendvorstellungen, die waren dann für die Amerikaner selber. Habe ich dann auch gemacht.
So. Wie haben Sie die Zeit in Amerika erlebt, die Amerikaner? Wie haben Sie die erlebt?
Die habe ich gut erlebt, mit allem drum. Ich habe auch einen Wagen gefahren, obwohl ich keinen Führerschein hatte. Ich habe aber einen bekommen da. Ich fuhr immer jeden Tag nach Concordia in Kansas, gab die alten Filme vom Tag vorher auf und holte die neuen Filme und machte täglich 5 Vorstellungen.
Ja, und später hat er dann sogar für Paramount noch als Kameramann gearbeitet, an Dokumentationen gearbeitet, bevor er dann also bei Kriegsende zurück nach Deutschland ist.
Man hat richtig gehört, er hatte eine gute Zeit da,
ja,
obwohl er Kriegsgefangener war. Und wir wollen uns das Leben der Deutschen in amerikanischer Kriegsgefangenschaft jetzt genauer anschauen. Alison Jones hat für das amerikanische Public Radio Zeitzeugen getroffen. Deutsche, die in Lagern in Amerika waren, ihre Bewacher, aber auch Farmer, bei denen deutsche Gefangene gearbeitet haben. Martin Krinner erzählt mit diesem Material die Geschichte von besten Feinden.
Large convoys are crossing the ocean with boatloads of war prisoners. More than 1 million well-trained enemy soldiers are taken off the battlefields, and thousands more continue to pour into internment camps every day as defeat slowly and surely closes in around their country.
Im Sommer 1943 begann für das US-Militär eine der größten logistischen Herausforderungen des Zweiten Weltkrieges. Ein ganzer Strom von Frachtern verließ die Küsten Nordafrikas. An Bord deutsche Soldaten, die vor deutschen U-Booten geschützt werden mussten, weil sie im Schiff des Feindes saßen.
As far as you could see, there were more than 100 ships surrounded by warships from the United States and Great Britain and to protect against the German submarines, all going to the United States.
Die Männer gehörten zum deutschen Afrika-Korps. 2 Jahre lang hatten sie in Libyen, Tunesien und Algerien gekämpft. In Sand und Staub und sengender Hitze. Sie hatten versucht, die Südküste des Mittelmeeres unter ihre Kontrolle zu bringen. Bis zum Mai 1943.
The roundup of prisoners. Dazed, shell-shocked Nazis. Remnants of the once proud Africa Corps. Whole divisions of Italians, abandoned by their German masters, gave up, begged to be captured.
Die Lage war aussichtslos. Das Afrika Corps und seine italienischen Verbündeten waren eingekesselt. Die Wehrmacht hatte eine solche Situation schon mal erlebt, nur wenige Monate zuvor, Stalingrad. Hunderttausende waren dort gefallen. General von Arnim, der das Afrika-Korps befehligte, hatte nun die Wahl. Entweder er schickt seine Männer in den sicheren Tod oder er gibt auf. Mitte Mai 1943 erklärte er seine Kapitulation und übergab eine ganze Armee in englische und vor allem amerikanische Kriegsgefangenschaft.
Here the Nazi goal of conquest is buried in the sands of Africa.
Den Männern stand nun eine Überfahrt von etwa 3 Wochen bevor. 3 Wochen zusammengepfercht im Bauch eines amerikanischen Frachters. Und auf der anderen Seite des Atlantiks erwartete sie die Welt des Feindes.
New York, the Statue of Liberty, the skyscrapers, I've never seen anything like this. And I mean, you have to consider my age. I was not even 19. Everything was adventure, exciting. Nobody was shooting at me again.
Heino Erichsen war einer dieser Männer, einer dieser Glücklichen, wie er sagt. Denn für ihn war der Krieg vorbei, 2 Jahre früher als für die meisten anderen deutschen Soldaten. Er kam aus einem Land, das bereits zu großen Teilen in Schutt und Asche lag, in einen Kontinent, in dem vom Krieg nichts zu sehen war.
From New York to Texas, you saw the whole countryside, cars driving, buildings lit up. My hometown was bombed from 39 on, and here there was peace, you know, people driving cars. In other words, I began to wonder that how could we ever figure we beat the US in this war?
Die Besiegten der Schlacht um Nordafrika waren nun also in Sicherheit. Die Sieger dagegen hatten sich ein gewaltiges Problem eingehandelt.
330,000 Africa Corps people surrendered at the same time, and we had to decide what to do with them. What do you do with 330,000 prisoners?
Arnold Kramer ist Professor für Geschichte an der Texas A&M University.
First we put them up in a racetrack, then we put them up in high school gyms, tent cities, until we realize that many more are going to be here. So we better start building camps. And we built a camp outside of almost every small town that volunteered land.
Die meisten dieser Lager entstanden im Süden der USA. Und das aus 2 Gründen. Erstens, die Südstaaten konnten auf diese Weise ihren Beitrag zur Kriegsanstrengung leisten. Es gab hier wenig Industrie, die Waffen oder Munition hätte produzieren können. Stattdessen gab es Land, viel Land, die wichtigste Voraussetzung für die Gefangenenlager. Und zweitens, die deutschen Soldaten kamen aus einem Wüstenfeldzug. Sie hatten nicht mehr als eine leichte Uniform am Leib. Für ein Leben im kalten Norden hätten sie erst komplett neu ausgestattet werden müssen.
So you couldn't drive 50 miles, certainly in Texas, without bumping into a German prison camp. They were all over.
Was die Kriegsgefangenen in diesen Lagern erwartete, das war seit 1929 in einem internationalen Abkommen geregelt, der Genfer Konvention. Die schrieb vor, dass Gefangene menschlich zu behandeln sind. Sie durften nicht bedroht, beleidigt oder misshandelt werden. Eine öffentliche Zurschaustellung war verboten. J.D. Wardlow, der damals in Camp Hearn in Texas arbeitete, erinnert sich, dass er sein Gewehr nur dann benutzen durfte, wenn ein Gefangener versuchte zu fliehen. Und auch dann durfte er nur in die Beine schießen.
If they tried to run and make a break, we were supposed to holler at them, stop, halt, 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 three times. If they didn't halt, we were supposed to shoot them in the leg and not to kill them, just to knock them down.
Auch die Unterbringung und die Beschäftigung der Gefangenen war durch Genf geregelt. Die Unterkünfte mussten dem entsprechen, was amerikanische GIs in Friedenszeiten im eigenen Land erwarten durften. Also sichere Baracken, die nicht nur vor Wind und Wetter schützten, sondern auch ein Mindestmaß an Bequemlichkeit boten. Offiziere durften überhaupt nicht zur Arbeit gezwungen werden und einfache Soldaten nur dann, wenn die Arbeit ungefährlich war. Zum Beispiel in Konservenfabriken oder in der Landwirtschaft. Und sie mussten dafür bezahlt werden.
Use of the men for timber work was recently authorized to offset the grave labor shortage. There is no boredom here. This is imprisonment in humane America.
Das Abkommen von Genf regelte allerdings nur das absolute Minimum. Hätten sich die Amerikaner allein daran gehalten, dann hätten die deutschen Soldaten überlebt und ein Mindestmaß an Menschenwürde behalten. Die Realität sah für die meisten Kriegsgefangenen aber deutlich besser aus, als es die Konvention vorschrieb.
They created their own theater. They put on very elaborate stage productions, complete costuming. They made the wigs, they painted the scenery, and the camp commander would come in with his wife.
Es gab Theater und Konzerte von, mit und für die Gefangenen. Wer außerhalb des Lagers arbeitete, der konnte sich relativ ungezwungen bewegen, wie ein Freigänger, der nur abends zurück in seine Zelle muss. Wenn im Sommer die Hitze zu drückend wurde, dann bekamen einige Lager eine Extralieferung Ventilatoren. Und ein Lagerkommandant gab deutschen Offizieren sogar Pferde für einen kleinen Ausritt. Sie mussten nur versprechen, dass sie auch wirklich wiederkommen. Der Alltag sah für die meisten Gefangenen also kaum schlimmer aus, als wenn sie in Friedenszeiten zu Hause in der Kaserne gesessen hätten. In der amerikanischen Bevölkerung, vor allem bei den einfachen Arbeitern, waren einige deswegen durchaus neidisch auf die Deutschen.
They were getting better food. They were getting in some places wine and beer with their evening meals. People in many small communities used to refer to the German prison camp as the Fritz Ritz.
Ein Ritz-Hotel für die Fritz. Gefangenschaft Deluxe. Geradezu absurd war das für die Afroamerikaner. In den Südstaaten wurden sie sowieso schon wie Menschen zweiter Klasse behandelt und jetzt sogar wie Menschen dritter Klasse, denn den deutschen Kriegsgefangenen ging es deutlich besser als ihnen.
My name is Mary Henry and I grew up on the Camlin farm.
Mary Henry lebte damals als Mädchen auf einer Tabak- und Baumwollfarm.
Ever since I was about 8 years old, we used to be in the field sitting out tobacco and pick cotton. Now we had to help pick cotton.
Ihr Vater stand im Sommer zusammen mit den deutschen Kriegsgefangenen auf dem Feld.
I heard my daddy talking about the prisoners, how good they was working and it was good to work with and stuff like that. He had no problem with them.
Bei der Arbeit gab es keine Probleme zwischen den Schwarzen und den Zwangsarbeitern. Cecil Camlin, dessen Vater die Farm gehörte, erinnert sich aber an einen Tag, an dem mehr als deutlich wurde, wie das soziale Ranking aussieht. Weihnachten auf der Camlin Farm.
What I remember is my mother going all out planning a huge feast of all kinds of meats and vegetables, 3 or 4 kinds of cakes.
Die Camlins hatten im Lager um Erlaubnis gebeten, dass die deutschen Arbeiter an Heiligabend auf der Farm bleiben dürfen.
And in our living room we had a baby grand piano. And my dad was there beside my mother, and I just remember standing there, smaller than these bigger soldiers, and they started singing Stille Nacht.
Die Familie steht also mit ihren Gefangenen unterm Weihnachtsbaum und singt Stille Nacht. Die Schwarzen aber, von denen viele auf der Farm geboren wurden und ihr Leben lang für die Camlins gearbeitet haben, die müssen draußen bleiben.
Yes, ma'am. No, no. Wasn't allowed to go in the house. No foreign steps. You didn't go in that house. The only person used to go in the house is my Aunt Rosa, when she go and do the cleaning and stuff.
Wer schwarz war, der bekam seine Anweisungen an der Haustür. Über die Schwelle durften nur Weiße und Tante Rosa zum Putzen.
It really saddened me as I matured that we couldn't open our table for our closest neighbor.
Der Graben zwischen den Rassen war breiter als der zwischen den Feinden. Und die Camlins waren dabei nicht etwa eine besonders üble Ausnahme. Die Kriegsgefangenen wurden mit Zügen in ihre Lager gebracht, in denen Schwarze höchstens als Kellner fahren durften. Und bei Konzerten oder im Theater saßen im Publikum die deutschen Kriegsgefangenen vorne und die schwarzen Amerikaner hinten. Für schwarze GIs, die aus Europa nach Hause kamen, war das natürlich nicht zu ertragen. Aus der Sicht des US-Militärs machte die gute Behandlung der Kriegsgefangenen aber durchaus Sinn.
The key is reciprocity. We had 371,000 Germans here, they had 90,000 Americans there, and we felt if we do well by them here, they will do well by our prisoners there.
Und diejenigen unter den Gefangenen, die bereit waren zu kooperieren, sollten auf die Zeit nach dem Krieg vorbereitet werden. Wenn die Nazis erst einmal besiegt waren, dann brauchte man Leute, die das Land wieder aufbauen konnten.
There were correspondence courses from nearby universities. Accounting, English literature, English composition. We inundated them with these things, considering that if we want to eradicate Nazism, we have to replace it with something.
Eine große Zahl von Kriegsgefangenen bekam so die Chance, die Zeit im Lager sinnvoll zu nutzen. Für sie war der Aufenthalt mehr als nur eine Zwangspause im Leben. Sie war ein Wendepunkt, der ihnen neue Möglichkeiten eröffnete.
They came back to Germany with knowledge of English, with a liking for the United States. They could show Americans, look, I worked for your government, I was a prisoner there, and they often moved up the ladder faster than anyone else. And in fact, by the mid-50s, long after the war was over, you could scratch any CEO of any big German corporation or any high-ranking politician and find a German prisoner underneath.
The National Broadcasting Company delays the start of all its programs to bring you a special bulletin. It was announced in San Francisco half an hour ago by a high American official not identified as saying that Germany has surrendered unconditionally to the Allies, no strings attached.
Am 8. Mai 1945 ergaben sich die letzten deutschen Truppen den Alliierten. Und mit der Kapitulation Japans im August ging der Zweite Weltkrieg wenige Wochen später zu Ende.
7 p.m. Eastern Wartime, Bob Trout reporting. The Japanese have accepted our terms fully. This, ladies and gentlemen, is the end of the Second World War.
Mehr als 400.000 Gefangene waren bei Kriegsende in den USA interniert. Die meisten von ihnen wurden schon kurz nach dem Ende der Kämpfe wieder zurück nach Europa gebracht. Einige konnten nach Hause, viele aber wurden den Briten und Franzosen übergeben. Sie sollten dort helfen, die Kriegsschäden zu beseitigen. Heino Erichsen, der mit dem Afrikakorps in Gefangenschaft geraten war, verbrachte noch einige Jahre in Schottland, bevor er dann endgültig entlassen wurde. Dann kam er zurück nach Deutschland, blieb aber nicht lange.
As a prisoner of war, I had some freedom, probably more than I had in the German army. Yeah, because nobody told me what to believe in. I learned as a POW what freedom means.
Erichsen ging zurück in die USA. 1953 wurde er amerikanischer Staatsbürger.
Beste Feinde, Martin Krinner und Allison Jones über Deutsche in Kriegsgefangenenlagern der USA. Ich war mal mit dem Großsegler da. Wir sind gemütlich durchs Wattemeer gesegelt und haben dann irgendwann einen schönen holländischen Hafen erreicht und waren auf einer bezaubernd schönen Insel. Texel, westlichste Wattemeerinsel, bekannt für die Inselschafe, die das ganze Jahr bei Wind und Sturm und Wetter da draußen sind, bekannt für die wundervolle Landschaft und vielmehr eine perfekte Urlaubsinsel. Und Europas letztes Schlachtfeld. Texel ist der Ort, an dem der Krieg brutal weiterging, als eigentlich alles schon vorbei war. Bis zum 20. Mai wurde auf Texel gekämpft, also noch fast zwei Wochen nach der Kapitulation der Deutschen. Es kämpften georgische Soldaten gegen Deutsche und am Ende ging es nur noch um Rache. Volker Dietrich hat jahrelang zur Tragödie auf Texel recherchiert. Er erzählt uns die Geschichte.
Im April 1986 fahre ich mit meiner Familie und Freunden von Köln nach Texel. Nach einer Radtour durch die Dünen sitze ich auf dem Steneplatz in Den Burg, dem größten Ort der Insel. Lese in dem schmalen Bändchen Sondermeldung Texel, der Aufstand der Georgier, das ich gerade bei dem Buchhändler Theo Timmer entdeckt habe. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges findet in der Nacht vom 5. auf den 6. April 1945 ein Blutbad auf dieser friedlichen Insel statt. Georgische Soldaten in deutscher Uniform machen einen Aufstand gegen die deutschen Besatzer. Deutsche Soldaten werden von Georgiern hingerichtet, hier auf dem Steneplatz. Später werden Georgier aufgehängt und erschossen. Aber warum waren georgische Soldaten aus dem fernen Kaukasus auf Texel? Die Georgier waren Soldaten der Sowjetarmee Stalins und gerieten 1940 in deutsche Gefangenschaft. Tausende verhungerten und erfroren. Ehemalige georgische Offiziere, Gegner Stalins, kamen ins Lager und forderten die georgischen Gefangenen auf, in deutsche Dienste zu treten. So konnten die georgischen Gefangenen ihr Leben retten. In einem deutsch-georgischen Bataillon kamen sie nach Texel. 400 Deutsche und 800 Georgier, alle in deutscher Uniform. Nach unserem Urlaub dauert es nicht lange und ich stehe wieder in der Buchhandlung von Theo Timmer auf Texel. Er hat das Bändchen über den Aufstand der Georgier herausgegeben.
In het begin wird tegen die
Zuerst sah man die Georgier zwar nicht richtig als Befreier an, aber sie hatten doch die Waffen gegen die Deutschen erhoben. Heroisch. Später hat man viel kritischer darüber gedacht. Und erst in den 80er Jahren begann man, kritische Fragen zu stellen. Waren sie Mörder oder waren sie keine Mörder? Was bedeutete der Aufstand für die Texelaner? Die Georgier haben für ihr eigenes Leben gekämpft. Aber wie war das für die Bürger von Texel?
Wie gut war das für die Texelaner?
Theo Timmer ist voll von dem Thema, kann die schrecklichen Ereignisse, die sich während seiner Kindheit abgespielt haben, nicht vergessen.
Ich war 3 Jahre und wir lagen unter Bett oder unter einer Tafel. Aber wir haben Glück gehabt.
Ich war 3 Jahre alt. Wir lagen unterm Bett und unterm Tisch. Wir haben Glück gehabt. Aber eine Straße weiter bei einer Tante meiner Mutter, da wurde das Haus in Brand geschossen. Und der Mann sagte, ich gehe mal nachsehen, was da los ist. Und er wird erschossen. Ein Bruder meines Vaters hat während des Bombardements Den Burg verlassen. Der hatte 4 kleine Kinder. Alle hatten ihr Gepäck in der Hand. Da bekam sie einen Volltreffer, man hat nichts gesehen, aber der Mann war sofort tot. Er hat alle Granatsplitter abbekommen. Schrecklich. So wie die einfach Pech hatten, hatten wir großes Glück. Ich habe es nicht mitgemacht, aber in meinen frühesten Erinnerungen habe ich die ängstliche und bedrückende Stimmung der Erwachsenen gespürt. Du begreifst nicht, dass auf so einer friedlichen Insel so schreckliche Dinge passieren können.
Viele ältere Bürger von Texel kommen zu Theo Timmer in den Buchladen und berichten von ihren Traumata. Sie wollen es loswerden, sagt der Buchhändler. Und er scheint alles in sich aufzusaugen. Timmer vermittelt mir Interviews mit Zeitzeugen. Der wichtigste ist Jakob Kaiser. Er wird auf der Insel der Lord genannt, war Anführer der Widerstandsbewegung auf Texel. Er zieht ein paar Mal an dem Rest seiner selbstgedrehten Zigarette und beginnt, ohne dass ich frage, von seiner ersten Begegnung im Winter 1945 mit dem Georgier Evgeni Artemidze zu sprechen, dem späteren Anführer des Aufstandes.
Am 10. Januar kam abends Artemidze zu mir. Ich sagte, wie kommen Sie an meine Adresse? Ja, von Kameraden.
Und dann schließen die beiden Männer einen Pakt.
Wenn die Engländer kämen, sollten die Georgier uns helfen und könnten dann als freie Menschen zurück in die Sowjetunion gehen. Und sie bekämen dafür Papiere.
Trotz Krieg herrscht auf der Insel ein beschaulich friedliches Soldatenleben. Die deutschen Lanzer hoffen auf das Ende des Krieges. Die Niederlage ist absehbar. Aber die Georgier stecken in der Klemme. Für Stalin sind sie Kollaborateure. In ihrer Heimat droht ihnen die Todesstrafe. Die Georgier wissen, dass die Holländer einen Aufstand gegen die Deutschen planen. Diesem Aufstand wollen sie sich anschließen und zu den alliierten Truppen überlaufen. Jakob Kaiser ermöglicht mir ein Treffen mit Tjip Hausmann, dem die Bilder von damals auf dem Steneplatz nicht aus dem Kopf gehen. Hausmann gibt mir das Tagebuch seiner Mutter von April 1945. Ich kann es kaum glauben und fühle mich, als hätte ich einen Schatz gehoben. Seine Halbschwester ist die Tochter eines Georgiers, den die Mutter in ihrem Haus versteckt hat. Über die Hausmanns bekomme ich Kontakt zu Evgeni Artemidze. Der zeigt mir in seinem Haus in Maglissi in Georgien sein privates, kleines Texel-Museum über den Aufstand der Georgier. Er spricht mit Stolz von damals, aber auch über seine Erfahrungen in deutscher Gefangenschaft.
Das Leben im Lager war sehr schwer. Wir haben gehungert und gefroren. Da kamen georgische Emigranten ins Lager. Sie wollten uns retten, fragten, ob wir nicht in die deutsche Armee gehen wollten. Sie sagten zu uns, wenn ihr nicht in die deutsche Armee geht, werdet ihr hier verhungern und erfrieren. Also, was wollt ihr? Leben oder sterben?
Nach 3 Monaten auf Texel erhalten die Georgier einen Befehl, der sie in Angst und Schrecken versetzt.
Am 5. April erhielten die Georgier die Nachricht, dass ein Teil von ihnen in Arnheim eingesetzt werden sollte. Die anderen sollten als Geiseln auf Texel bleiben.
Ich erfuhr, dass ein Teil unseres Bataillons gegen die Engländer und Amerikaner eingesetzt werden sollte und der andere Teil sollte auf Texel bleiben. Sollten die gegen die Alliierten eingesetzten Georgier überlaufen, würden die Zurückgebliebenen aufgehängt werden. Wir hatten jetzt keine Möglichkeit mehr, gemeinsam zu den Alliierten überzulaufen. Daraufhin beschlossen wir den Aufstand.
In der Nacht vom 5. auf den 6. April 1945 schlagen die Georgier los. Sie überfallen die deutschen Soldaten im Schlaf, töten sie in ihren Stellungen mit Messern und Bajonett, um deren Gewehre, Munition und Handgranaten in ihren Besitz und die Insel in ihre Gewalt zu bringen.
Es wird erzählt, dass wir die Deutschen enthauptet hätten, aber das stimmt nicht. Wir haben ihm nur die Kehle durchgeschnitten.
Kaiser und die Widerstandsbewegung werden von den Georgiern nicht informiert. Sie erfahren erst am nächsten Morgen von den blutigen Ereignissen. Einige Texelaner schließen sich morgens dem Aufstand an. In ihrem Tagebuch hat Bauke Hausmann, die Mutter von Tjip und Anneke, die Ereignisse in der Nacht festgehalten.
Um 1 Uhr fing alles an. Es war furchtbar. Die Schüsse, die Knallerei und das Jammer der Leute, das wir hörten. Nachts blieb es dann ganz ruhig. Morgens um 5 hörte ich, wie die Haustür geöffnet wurde. Die Georgier hatte ihre Pflicht dem Vaterland gegenüber getan. Wenn sie die Gesichter gesehen hätte, da wurde einem abwechselnd kalt und warm. Sie stand da mit einem Stolz und sagte, alle Schweinehunde kaputt, prima. Ihre Hände und Dolche waren blutbeschmiert. Ich dachte, das ist doch schlimm, dieser Krieg. Alles Kinder von Müttern. Aber noch viel schlimmer haben es die Nazis in den besetzten Ländern gemacht, besonders in Russland.
Die Deutschen schlagen zurück, wollen sich an den Georgiern rächen, beschießen Texel mit Granaten vom Festland von Den Helder aus und erobern die Insel zurück. Einer der Ausbilder der Georgier, der deutsche Offizier Bruno Tocher, ist erst ein paar Tage zuvor in eine Kampfschule auf das Festland versetzt worden, um junge Marinesoldaten auszubilden.
Ich war kaum ein oder zwei Tage drüben bei der Kampfschule, als ich einen Anruf erhielt und der General mir gratulierte auf meine Frage, wozu, antwortete er, dass sie am Leben sind. Und dann erzählte er mir, dass die Georgier eben dort in der Nacht dem deutschen Rahmenpersonal entweder die Kehlen durchgeschnitten hatten oder Handgranaten in die Bunker geworfen hätten. Dann bin ich unter Schwierigkeiten wieder nach Texel gekommen, weil inzwischen englische Tiefflieger die Fähre nach Texel dauernd unter Beschuss hielten. Bin ich in Texel gegen die meuternden Georgier eingesetzt worden. Entsetzlich war für mich der Einblick eines Bunkers, in den ich reinkam, in dem die getöteten Kameraden lagen, völlig aufgedunsen, aufgeblähten Bäuchen und halb verwest. Das war schon ein schauerlicher Anblick.
Junge, völlig unerfahrene Marinesoldaten durchkämmen in 5 Meter Abstand voneinander die Insel wie bei einer Treibjagd. Aber die georgischen Soldaten, ebenfalls in deutscher Uniform, sind Scharfschützen. Der damals noch junge Bauer Wim Dahlmeier fährt mit mir in die Dünen und erzählt, als ob er alles wieder vor sich sieht, was er damals erlebte.
Ich habe das gesehen. Stets wieder Angriffe, ja. Die Georgier saßen in den Dünen und da sollen die deutschen Soldaten die Georgier kaputt machen, aber die Georgier warteten, bis sie nah dran waren und schossen die deutschen Soldaten kaputt. Dann hieß es wieder, Marsch, Marsch. Es mussten neue dahin, die wurden wieder erschossen. Das waren die Offiziere. Die Soldaten wollten nicht mehr. Mann, die wollten nicht mehr kämpfen. Die wollten nach Hause. Ja, das ist doch so.
Evgeni Artemice sucht Zuflucht auf dem Bauernhof der Familie Halselmar. Dort versteckt sich auch Jakob Kaiser. Veronika Halselmar erzählt mir vom Versteck Artemices.
Und auf eine Nacht war es, morgen bringen wir jemanden mit, die ist für uns erg belangrijk. Und die muss jij.
Und nachts sagten sie, morgen bringen wir jemanden mit, der für uns sehr wichtig ist. Der müsst ihr einen Unterschlupf verschaffen. Und da haben sie Artemice gebracht und eine Nacht später Konglate. Artemice hat erst in einer Scheune auf dem Land gesessen, in der überall Blumenkisten standen und sich dort eingegraben. Da brachte mein Vater abends Essen hin. Und dann haben sie auch noch Konglate gebracht. Der war verwundet.
Und ich denke, dass sie dann auch Konglatze gebracht haben, die was gewohnt.
Erst als die Kanadier am 20. Mai auf Texel landen, ziehen sich die deutschen Soldaten zurück und verlassen die Insel. Fast 500 Georgier und 2000 Deutsche sterben. 228 Georgier überleben durch die selbstlose Hilfe von Bauern und Bürgern Texels, die sich dadurch selbst in Gefahr bringen. 117 Bewohner von Texel kommen während der Kämpfe zwischen Deutschen und Georgiern ums Leben. Artemice fährt aufs Festland und erreicht, dass fast alle überlebenden Georgier als alliierte Soldaten anerkannt werden und zurück in ihre Heimat können. Stalins Rache bleibt aus. Stattdessen werden die aufständischen Georgier in einem sowjetischen Spielfilm über das Massaker von Texel als Helden stilisiert. Die Georgier, die sich geweigert haben, an dem Aufstand teilzunehmen, verbringen nach Aussage von Artemice einige Zeit in einem Arbeitslager. Aber auch sie können später in ihre Heimat zurückkehren. Der deutsche Offizier Bruno Tocher zeigt 50 Jahre nach der Tragödie von Texel Verständnis für die Georgier.
Heute muss ich sagen, kann ich diese Maßnahme verstehen, weil es praktisch eine Notwehr war. Weil uns klar war, wenn die Georgier in Gefangenschaft gerieten, ganz gleich ob in Deutsche, würden sie wegen Meuterei an die Wand gestellt. Wenn sie in englische oder alliierte Gefangenschaft geraten würden, würden sie höchstwahrscheinlich an Russland ausgeliefert und das Schicksal wäre wohl nicht viel besser gewesen.
Seit 1986 hat er immer wieder mit Zeitzeugen gesprochen und recherchiert zum Thema. Volker Dittrich über den Georgieraufstand auf Texel, Europas letztes Schlachtfeld. Am Ende. 70 Jahre nach der Kapitulation der Deutschen gibt es heute Geschichten rund um das Kriegsende. Die von Helmut Unger zum Beispiel. Der war damals am 8. Mai 1945 11 Jahre alt und er hat das Ende des Krieges in einem kleinen böhmischen Dorf erlebt.
Die Glocken läuteten. Und da sage ich, Mama, warum läuten denn die Glocken so? Es ist Frieden. Und dabei weinte sie. Sie hat natürlich gewusst, was jetzt auf uns zukam, ne? Aber ich habe das als Kind nicht begriffen. Ich sagte, warum weinst du dann? Frieden ist doch was Schönes.
Tja, denn das, was dann kam, war die Geschichte einer Flucht und Vertreibung. Wir hören von der Odyssee der Ungers, die ihre Heimat verlassen mussten, in dieser zweiten Stunde 100. Am Mikro Paulus Müller. Vertriebene. Ich muss ehrlich zugeben, ich denke bei dem Wort an Menschen in merkwürdigen Trachten. Ich denke an ewig Gestrige, die versuchen, irgendwelche Schuld gegenzurechnen. Mittlerweile schon in der dritten Generation. Menschen, die Wiedergutmachung fordern für etwas, das sie vielleicht selbst nie erlebt haben. Immer noch, 70 Jahre danach. Und ich finde es traurig, dass das Thema der vertriebenen Deutschen noch immer so politisch aufgeladen ist. Denn das versperrt den Blick auf etwas, das da war. Auf das, was viele Millionen Menschen erlebt haben, auf einen Teil europäischer Geschichte. 14 Millionen Deutsche sind nach Kriegsende, nach der deutschen Besatzungsherrschaft in den Ostgebieten nicht mehr erwünscht. Darunter ist auch der Vater von der Radio-Wissen-Reporterin Elke Hofmann, der damals 11 Jahre alt war. Seine Familie lebte seit vielen Generationen im Böhmer Wald, heute Teil Tschechiens. Nach Kriegsende aber war das vorbei. Bisher wusste Elke nicht viel von der Geschichte, nur die groben Züge, ungefähr das, was wir aus vielen, vielen vertriebenen Biografien kennen. Aber im letzten Jahr, da tauchten auf einmal alte Dokumente auf, die Elke dazu gebracht haben, weiter nachzuforschen.
Alles beginnt mit einem Stapel alter Papiere. Meine Schwester und meine Cousine finden sie beim Aufräumen wieder. Es sind Schulzeugnisse in Sütterlin-Schrift, vergilbte Urkunden, fleckige Ausweise. Es ist das, was von der Flucht der Familie meines Vaters aus dem Böhmerwald noch übrig ist. Unterlagen etwa aus den Jahren 1920 bis 1950. Darunter ist auch der speckige graue Ausweis meiner Oma aus der Zeit des Dritten Reiches. Das Hakenkreuz vorne drauf ist mit Kulli übermalt. Im Feld Bemerkungen prangt ein roter Stempel. Otsun steht da in Großbuchstaben. Das tschechische Wort für Abschiebung. Daneben das Datum. 13. September 1946. Was passierte damals? Wie erlebte mein Vater als einer von vielen Deutschen den Grenzübertritt, die Flucht aus dem Böhmerwald, den ich bis jetzt nicht mal auf einer Karte hätte zeigen können? Fragen kann ich meinen Vater nicht mehr. Er ist 2009 gestorben. Ich beginne nach Zeitzeugen zu suchen.
Mein Name ist Helmut Unger. Ich bin aus Meerisch-Ostrau. Das ist so der äußerste Zipfel schon nach Oberschlesien hin. Und hierher kam ich durch die Vertreibung. 1945 im Frühling gingen wir auf die Flucht. Ich bin jetzt 82. Damals, als die ganze Geschichte passierte, war ich natürlich 12.
Helmut Unger ist 2 Jahre älter als mein Vater und verbringt genau wie er seine ganze Kindheit in der Tschechoslowakei. Ich will ihn treffen, weil er das Kriegsende ähnlich erlebt hat wie mein Vater. Helmut Ungers Herkunftsort liegt in Mähren, der meines Vaters in Böhmen. Beide Orte trennen rund 450 Kilometer. Böhmen ist der heutige Teil Tschechiens, der an Bayern und Sachsen grenzt. Mähren der östliche Teil, südlich von Polen. Flucht und Vertreibung führen beide Jungen nach dem Krieg in denselben Ort, in dem Helmut Unger auch heute noch wohnt. Sandhausen bei Heidelberg. 2 Tage, nachdem ich mit ihm telefoniert habe, sitze ich in seinem Wohnzimmer. Er erzählt mir, dass er seinen Heimatort in den Jahren 45 und 46 gleich 2-mal verlassen hat.
Als wir auf die Flucht gingen, das war kurz vor Mai, also April oder März 45, da war die Front dann schon sehr nah. Die Russen kamen ran, da donnerten die Kanonen, da flogen die Flugzeuge, da war natürlich, wir wussten, in kürzester Zeit sind sie da. Und ich hatte 3 Schwestern und dann gab es noch eine 7-Monate-Geburt, die lag im Krankenhaus in Mährisch-Ostrau im Brutkasten. Und da war es also dann so, dass das Kind aus dem Brutkasten rausgerissen werden musste. Was hat sie damals gewogen? Ich glaube 1,8 Kilo. Ne? Haut mit Knochen, naja. Aber um bis zum Zug zu kommen, mussten wir ja 2 Kilometer bis zum Bahnhof. Und da kamen dauernd diese russischen Nähmaschinen, nannten wir sie, weil sie so ratterten. Die hießen auch Ratas. Ne? Und die schossen auf alles, was irgendwie auf den Straßen gelaufen ist. Und weil ich halt der Jüngste war und der Fixeste, bekam ich das Kind und bin alleine dann immer von Hauseingang zu Hauseingang gerannt.
Helmut Unger ist damals 11 Jahre alt. Seine Mutter will mit ihm, dem Baby und seinen 3 Schwestern nach Ungarisch Brod, eine Stadt mehr als 100 Kilometer südlich von Ostrau. Dort ist sein Vater stationiert.
Mit dem Zug haben wir uns durchgeschlagen bis zu diesem Ungarisch Brod. Und dort war auch eine Deutsche, die auch ihren Mann besucht hatte. Und die hatte ein Haus in Böhmen. Und dann haben die uns mitgenommen nach Böhmen. Da war diese Zeit sogar noch ausgesprochen schön, weil ich sehr die Natur liebte. Und es war ein Dorf mit Hühnern und Gänsen, allem drum und dran.
Und im Böhmerwald, da war man sicher?
Ja, das Ganze ging erst richtig los mit dem Ende des Krieges. Das war ja am 9. Mai, endete der Zweite Weltkrieg.
Ich bin überrascht. Helmut Unger verbringt die letzten Tage des Krieges also so wie mein Vater in Böhmen. Und er erlebt sie als relativ friedlich. In welchem Ort er sich damals genau aufhält, weiß er nicht mehr. Auf einer Karte sehen wir uns Böhmen an und suchen gemeinsam das Dorf meines Vaters, Kuschwada, nahe der heutigen deutsch-tschechischen Grenze. Heute heißt es Strażni.
Ja, was haben Sie denn für Karten?
Ich habe alle Karten aus dem Internet. Ich habe mir alles ergoogelt. Also der Ort heißt Strażni. Oder Strażni. Wie würden Sie das aussprechen?
Strażni klingt schon ganz gut. Strażni.
Das Z ist unser stimmhaftes Sch, Garage, ne? Wenn das einen Haken drüber hat.
Das heißt, das spricht man
Strażni. Und dann ist es, genau.
Vor ein paar Jahren hat Helmut Unger Tschechisch gelernt. Er fährt oft nach Tschechien, hat viele Freunde dort. Mein Opa lernte die Sprache in der Schule. Es ist in seinen alten Schulzeugnissen vermerkt. Ich zeige Helmut Unger ein altes Familienfoto.
Das ist meine Familie im Böhmerwald, das ist in Kuschwada. Und das ist.
Das ist ein typisches Bild von diesen Böhmerwald. Wie viele Kinder waren das, um Gottes Willen?
Ganz viele, also ganz viele, das, gell? Ist der Franz Ilk, der hat 2-mal geheiratet.
Ja, ja.
Das ist meine Oma, 1908 geboren und hier muss sie, ja, vielleicht ist sie 10, also ist vielleicht 1918 zum Kriegsende. Und die anderen, die kann ich zum Teil nicht zuordnen, das müssen Onkels meines Vaters gewesen sein.
Einige dieser Onkel sind wohl später Mitglieder der NSDAP. Bei Vergeltungsaktionen nach Kriegsende werden sie misshandelt. Viel hat mein Vater über diese Zeit in Kuschwada nicht erzählt. Helmut Unger erinnert sich noch genau an den Tag, an dem klar ist, dass der Krieg vorbei ist.
Ich hab's nicht so begriffen, muss ich sagen. Dazu war ich noch zu jung. Die Glocken läuteten. Und da sage ich, Mama, warum läuten denn die Glocken so? Es ist Frieden. Und dabei weinte sie. Sie hat natürlich gewusst, was jetzt auf uns zukam. Ne? Aber ich habe das als Kind nicht begriffen. Sagte, warum weinst du denn? Frieden ist doch was Schönes.
Nach Kriegsende beginnt in der Tschechoslowakei die Phase der sogenannten wilden Vertreibungen. Besonders in Prag, aber auch in anderen Gegenden, entlädt sich die Wut über die Unrechtstaten des NS-Regimes. Alle Deutschen müssen eine weiße Armbinde tragen, auf der ein N steht. N wie Niemetz, Deutscher.
Naja, wir mussten also innerhalb von 15 Minuten gehen mit dem kleinen Kind, muss ich mir vorstellen. Eigentlich hätten wir noch Decke, alles einsammeln müssen. Aber dann kamen also Lastwagen und die haben die Deutschen eingesammelt.
Und ich bat dann, ob wir nicht wenigstens eine halbe Stunde zum Packen hätten. Und kniete sogar vor diesen Milizangehörigen. Ne? Na, aber ja, die Antwort darauf war, dass ich eine mit der Peitsche über den Rücken bekommen hatte. Nicht? Und das war's dann. Ich habe blitzschnell noch die wenigen Eier, die es da gab, in die Manteltasche gestopft, nicht, weil ich an die Kleine dachte. Und wir sollten also rübergetrieben werden in den amerikanischen Teil. Und vor uns war schon mal so eine große Kolonne und die sind noch mit rübergekommen. Und wir, uns hat man nicht rübergelassen.
Die Gruppe wird weitergetrieben. Wohin es jetzt geht, weiß keiner.
Und da wurde es schon sehr tragisch, nicht wahr? Weil da wurden wir nicht mehr transportiert, sondern wir mussten die ganze Zeit gehen. Irgendwann mal konnte diese Kolonne, und ich weiß noch wie heute, unter einer Eiche rasten. Und meine Mutter ist in Ohnmacht gefallen. Die war schon so geschwächt, dass Mutter, Mama, auch im Tschechischen heißt, das wusste ich. Ne? Und Moja heißt meine. Und dann habe ich halt gebrüllt, moja Mama, heuer Mama und so weiter. Und hinterm Stall kam eine Frau raus, weit weg, und winkte so ganz vorsichtig, wir sollen da bleiben. Und meine Schreierei hatte immerhin zur Folge, dass auch die Bewachungs-, die mit dem aufgepflanzten Bajonetten da, nicht wahr, dass die getan haben, als ob sie nicht merkten, dass wir zurückgeblieben sind. Und als dann es dunkel wurde, kam die tatsächlich, die Frau, und hat uns in der Scheune übernachten lassen. Und was das Tollste war, die brachte uns Bauernbrot. Große Schnitten mit dick Butter drauf und so ein Muckefuck-Kaffee dazu. Ich habe nie wieder so ein gutes Essen gehabt. Das schmeckte. Wissen Sie, wenn Sie ja fast am Verhungern sind und dann kriegen Sie auf einmal Butterbrot, Bauernbrot, richtiges und so. Es war herrlich, ne?
Aber wie soll es jetzt weitergehen? Die Familie weiß nicht, wohin. Und so beschließt sie, in ihre Heimatstadt Mährisch-Ostrau zurückzukehren. Zurück zum Ausgangspunkt ihrer Flucht. Der 11-jährige Sohn der Frau, die sie aufgenommen hat, bringt sie zum nächsten Bahnhof.
Und ab Prag fuhren wir als Tschechen. Als Deutsche wären wir nicht durchgekommen. Tschechen hatten alle solche Bänder, so lange Bänder in Farben, also rot, weiß, blau. Nicht? Und die hat man dann mit einer Sicherheitsnadel angeheftet. Und die Deutschen hatten das natürlich nicht. Aber wir hatten das Glück, dass im Zug, wo wir waren, ein Tscheche war, der gesagt hat, Sie, wenn Sie jetzt nach Prag kommen, haben Sie keine Chancen, da durchzukommen. Sie werden erschlagen. Ne? Hat auch die Kleine gesehen. Sie hat viel eine Rolle gespielt. Dieses winzige Kind hat vielen Leuten leid getan. Ne? Und dann hat er die rausgeholt, diese Bänder, und hat für jeden von uns, also abgeschnitten ein Stückchen. Und dann ab dem Zeitpunkt waren wir als Tschechen.
Das folgende Jahr verbringt die Familie von Helmut Unger in großer Angst in Mährisch-Ostrau, ohne zu wissen, was kommt. Sein Vater ist am letzten Tag des Krieges von einem Strommasten erschlagen worden. Mein Vater ist zur selben Zeit noch mit seinem Bruder und meiner Oma in Kuschwada. Mein Opa ist nicht bei ihnen. Bis zum letzten Kriegstag dient er in der Wehrmacht und gerät danach bis Mitte Juli 1945 in Kriegsgefangenschaft. So steht es in einem ordentlich mit Bleistift von Hand geschriebenen Lebenslauf, den ich auch unter den alten Dokumenten gefunden habe. Kuschwada, das war ein Sehnsuchtsort für meinen Vater. Der Ort, in dem er als Kind in meterhohem Schnee spielte. Auf dem Ladenschild des Kolonialwarenhandels meines Opas den Berg runterrodelte. Beim Pfarrer Orgel spielen lernte. Selbst nach Kuschwada zu fahren, daran habe ich zwar vorher ab und zu schon mal gedacht, aber den Plan wieder verworfen. Meine Mutter hatte mir erzählt, dass von dem alten Ort heute sowieso nichts mehr übrig ist. In Zeiten des Eisernen Vorhangs lag er in einer Grenzzone, die weitgehend unbewohnt war. Die meisten alten Häuser wurden abgerissen. Jetzt will ich aber doch hinfahren und mit eigenen Augen sehen, ob es nicht doch noch Spuren meiner Familie dort gibt. Die nächstgelegene größere Stadt auf deutscher Seite ist Passau. Dort quartiere ich mich in einem Hotel ein und komme mit dem Betreiber ins Gespräch.
Ich will morgen nach Strasny. Kennen Sie den Ort?
Ja, ich war mal früher Taxifahrer, dann sind wir öfters drüber gefahren ins Casino und in die Nachtlokale mit vielen Nachtschwärmern.
Ich habe einen alten Plan. So sah es früher aus. Muss um 1900 sein und hier hat meine Familie gewohnt. Mhm. Erkennen Sie irgendwas wieder?
Ich glaube, da wurde eine neue Straße noch gebaut. Das ist die alte Straße, wahrscheinlich, wo in der Mitte durchgeht. Das gibt es noch.
Es hieß früher Kuschwada.
Aha, okay.
Gibt es da noch einen Friedhof?
Nein, habe ich nicht gesehen. Ich war meistens nachts dort.
Das in Gedanken so ferne Dorf ist wirklich nur einen Katzensprung von der deutsch-tschechischen Grenze entfernt. Als ich ankomme, sehe ich vor allem neuere Gebäude. Spuren von früher kann ich auf den ersten Blick nicht erkennen. Mit dem historischen Stadtplan gehe ich durchs Dorf. Die Straßen sind leer, nur ein paar Verkäufer an ihren Ständen sehe ich. Im Angebot Schuhe und Taschen, Schmuck, Schinken vom Hirsch, böhmische Glaskugeln. Es gibt noch ein paar alte Bauernhäuser, die erahnen lassen, wie es hier früher ausgesehen haben muss. Der Rest sind Neubauten, entstanden nach der Wende. Auf dem alten Stadtplan sind zwei Häuser verzeichnet, die unserer Familie gehört haben müssen. Aber es fällt mir schwer, mich hier zu orientieren.
1946 kam die Vertreibung. Ich meine, im Juli wäre das gewesen. Und die endgültige, da bekam so ein Zwangsbescheid. Am so und so vielten haben sie sich in diesem Lager einzufinden. Und nur das Notwendigste durften die Deutschen behalten. Ich war natürlich ein Kind, auf mich hat man nicht so geachtet. Und im Rücken von denen habe ich die Sachen schnell wieder auf unsere Seite geschmissen, sodass die Kleine wenigstens genügend zum Anziehen hatte. Nicht? Ja, und so. Ja, und da waren wir in so einer Viehwaggons und da waren immer 40 Leute dran und dann fuhren wir, aber wir waren froh. Und dann merkten wir schon, dass es in die Richtung Deutschland geht. Ne?
Zwei Monate später, im September 1946, einen Tag nach dem 11. Geburtstag meines Vaters, macht sich schließlich auch seine Familie auf den Weg nach Deutschland. Warum so spät? Mein Vater hat meiner Schwester erzählt, man hätte der Familie angeboten zu bleiben. Hätte mein Opa als Antifaschisten eingestuft, weil er als Geschäftsmann gute Kontakte zu seinen tschechischen Nachbarn unterhielt. Aber weil es keine deutschen Schulen mehr gab und mein Vater und sein Bruder kein Tschechisch konnten, habe sich die Familie schließlich doch entschieden zu gehen. Ob das stimmt? Ich kann es nicht nachprüfen. Klar ist jedenfalls, laut der Dokumente erreicht die Familie am 14. September 1946 die Durchschleusungsstelle Furt im Wald. Auch Helmut Unger ist dort im Juli angekommen.
Und in Furt im Wald, das war dann die erste Station im deutschen Bereich, und dort kam dann das Rote Kreuz mit warmer Suppe. Oh Gott, Sie können sich nicht vorstellen, wie sowas schmeckt.
In Furt im Wald steht damals die größte Auffangstelle für Flüchtlinge und Vertriebene aus den Ostgebieten. Insgesamt kommen hier mehr als 700.000 Menschen in Viehwaggons an. Unter den Dokumenten finde ich einen in Furt im Wald ausgestellten Gesundheitsschein für meinen Opa Franz Hofmann.
Ärztliche Grenzuntersuchung am 14. September 1946. Gesundheitlich nicht beanstandet. Mit DDT-Pulver entlaust, ja. Frei von Ungeziefer. Keine Kopfläuse. Keine Kleiderläuse. Krätze, nein.
Die wichtigste Information auf dem Gesundheitsschein ist aufgestempelt und fast vollständig verblichen. Dort steht:
Mit Flüchtlingstransport weitergeleitet am 14. September 1946 nach Heidelberg.
Auch Helmut Unger erfährt im Auffanglager, dass seine nächste Station die Stadt Heidelberg ist.
Und ich hatte natürlich von Heidelberg keine Ahnung, aber meine Schwestern, die sagten, oh, Heidelberg ist berühmt, ist bekannt. Und von da kamen wir nach Sandhausen und da begann eine völlig neue Zeit. Denn dieser gewaltige Druck, wo man nicht weiß, ob man am nächsten Tag noch lebt, der war natürlich weg.
Auch für meinen Vater ist Sandhausen bei Heidelberg das endgültige Ziel. Dort ist er einer von mehr als 1400 Flüchtlingen, die man der Gemeinde zugeteilt hat und die man jetzt überwiegend provisorisch in Schulen und Gasthäusern unterbringt. Mein Vater wohnt mit seiner Familie in einem Flüchtlingsheim im Gasthaus Quelle. Das Gebäude gibt es immer noch. Helmut Unger fand in einem anderen Gasthaus Unterschlupf.
Wir waren 40 oder 50 in diesem Saal und die setzten sich auf ihre Koffer und sangen, nach der Heimat möchte ich wieder und so. Die waren alle überzeugt, drei Tage später geht's wieder zurück. Das kann ja nicht sein, dass man uns alle rausschmeißt. Ne? Nur meine nicht intellektuelle Mutter, praktisch wie sie war, hat gesagt, Leute, die fahren uns doch nicht bis hierher, wenn sie uns drei Tage wiederholen wollen. Seid doch nicht blöd.
Mein Vater wohnt bis zu seinem Tod in der Region Heidelberg. Er studiert, wird Lehrer für Latein und Altgriechisch. Von Rückkehr habe ich ihn nie sprechen hören. Auch Helmut Unger bleibt in der Gegend und wird nach dem Studium Richter.
Ich habe eine Lehre für mich gezogen, schon sehr früh, muss ich sagen. Unsere Aufgabe muss es sein, egal in welcher Richtung, solche Dinge zu verhindern. Wir waren also zu einem Zeitpunkt schon auf Europa fixiert, haben die meisten Leute noch gar nicht von Europa gesprochen.
Helmut Unger hat sich schon als junger Mann für die Versöhnung mit den Tschechen eingesetzt. Es ist auch Menschen wie ihm zu verdanken, dass das Verhältnis heute so entspannt und friedlich ist. Das merke ich, als ich eine letzte Runde durch das alte Heimatdorf meines Vaters drehe. An einem Haus entdecke ich ein Schild mit blauem I darauf. Davor jätet eine Frau ein Blumenbeet.
Tourist information.
Tourist, bei dem Ukazatel, no?
Okay, no problem.
Zuerst können wir uns nicht verständigen. Die Frau kann weder Deutsch noch Englisch, ich kein Tschechisch. Dann halte ich ihr etwas hilflos den alten Stadtplan hin und ein Familienfoto, das vor rund 100 Jahren hier im Dorf entstanden ist. Sie versteht sofort, was ich suche.
Nummer, Haus.
Nummer 20. Thank you very much. It's okay.
Als ich mich schon ein paar Schritte entfernt habe, läuft die Frau mir hinterher, nimmt mich bei der Schulter und führt mich einige Meter bis zu einem mächtigen, hellgrün gestrichenen Gebäude.
Hotel Pauli. Große Haus.
Thank you, thank you very much. Thank you.
Mein Herz klopft. Hotel Paulig. Das kenne ich aus den Erzählungen meines Vaters. Es war früher ein beliebter Treffpunkt im Dorf. Hier hat meine Oma damals Köchin gelernt. Ihr Kartoffelgulasch und die böhmischen Knödel waren in der Familie legendär. Ich weiß nicht, worüber ich mich mehr freue. Über die Herzlichkeit der Dorfbewohnerin oder darüber, dass ich mithilfe der Lage des Hotels nun auch die Stelle finde, an der die Häuser meiner Familie gestanden haben müssen. Hier stehen heute Verkaufsbuden mit Badetüchern und Handtaschen. Ich stelle mir vor, wie mein Vater hier als Kind gespielt hat und dass er dabei auf dieselben mit dichtem grünen Wald bewachsenen Berge sah, wie ich in diesem Augenblick. Auf dem Rückweg zum Parkplatz suche ich noch nach dem großen Friedhof, auf dem ein Familiengrab stehen soll. Er ist verschwunden. Genauso wie die Dorfkirche, die in den 1960er Jahren gesprengt worden ist. Erst beim zweiten Hinsehen entdecke ich ein winziges Rasenstück mit verwitterten Grabsteinen. Es sind deutsche Namen, die in den Stein geschlagen sind. Die Namen meiner Vorfahren sind nicht dabei, aber an den Gräbern liegen frische Blumen.
Böhmische Dörfer. Elke Hofmann auf den Spuren ihrer Familie, die nach Kriegsende aus dem Böhmerwald vertrieben wurde. Der Radiowissen hier, 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Am Ende, die 100 zum 70. Jahrestag des Kriegsendes. Danke an Martin Krinner und Allison Jones, die uns von Kriegsgefangenen in den USA berichtet haben. Danke an Volker Dittrich, der an den Georgieraufstand auf der Insel Texel erinnert hat. Und danke an Elke Hofmann, die uns die Geschichte einer Flucht und Vertreibung erzählt hat. Danke an Uwe Bräunig in der Technik und Thomas Ruscher online. Vielen Dank an Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Ein schönes Wochenende euch. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Die Radio Wissen 100.
Also die Hauptarbeit an dem Stück über die deutschen Kriegsgefangenen in den USA, die hatte natürlich nicht ich, sondern ursprünglich war das ein Stück von Allison Jones. Das ist eine amerikanische Autorin, deren Stück vor ungefähr einem Jahr gelaufen ist zum ersten Mal im amerikanischen Radio. Mittlerweile haben das 2 Millionen Leute gehört und die hat sich so um die 2 Jahre lang mit dem Thema beschäftigt, hat immer wieder Leute interviewt, Kriegsgefangene interviewt, ehemalige Wächter interviewt und war unter anderem für ihr Stück auch in Deutschland. Allison, do you speak German?
Ein bisschen.
Where did you learn it?
I learned it here in this country for this project. So I did not speak any German before this project. And I still had a translator in my interviews. Even though the interviews were largely in English, they would go back and forth into German as well. And when they did that, I could follow along and get more of a sense, not have to wait for the translator.
Als ich mich jetzt nach so langen Jahren nochmal wieder mit dem Aufstand der Georgier beschäftigte, musste ich dran denken, wie ich damals das erste Mal im Buchladen von Theo Timmer war und wie skeptisch er mich anschaute, als ich über diesen Aufstand sprechen wollte, weil er dachte, dass mein Vater vielleicht als Soldat auf der Insel gewesen sei. Und wie sich das im Laufe der Jahre durch viele Begegnungen fast zu einer freundschaftlichen Beziehung entwickelt hat. Das war sehr schön.
Um dieses Stück zu produzieren, habe ich ja nach Zeitzeugen gesucht und ich habe mich dann wirklich quer einmal durch Nordbaden telefoniert. Jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat mir wieder eine neue Telefonnummer gegeben von jemandem, von dem er glaubt, dass der mir weiterhelfen könnte. Und das Telefonat, das mich mit am meisten berührt hat, das ist zustande gekommen durch meine Mutter. Die erinnerte sich noch an einen Namen von einem Mann, der wohl aus dem gleichen Dorf stammte wie mein Vater. Und ich habe dann einfach im Telefonbuch nachgeguckt und habe geguckt, finde ich zufällig den Namen dieses Mannes in diesem Ort? Und tatsächlich fand ich einen Mann mit diesem Namen. Und ich habe ihn ganz einfach angerufen und schon als er abhob und nur seinen Namen sagte, wusste ich, hier bin ich richtig, denn er hatte wirklich exakt denselben Akzent wie mein Vater. Und das zu hören, das hat mich meinem Vater wieder total nahe gebracht. Und es stellte sich dann auch raus, ja, er kannte meinen Vater. Er hat sich an ihn erinnert und wusste noch gar nicht, dass er gestorben ist. Und das war für mich ein ganz bewegendes Gespräch. Leider wollte er sich nicht vor dem Mikro äußern. Das war ihm zu viel. Und deswegen ist er in meiner Geschichte nicht vorgekommen.
D-Radio Wissen 100.